Backstage.
Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Laura und Flo von der Band Enfys aus Augsburg. Enfys mischen Deutschpop und Metalcore und polarisieren damit. In ihrer Musik greifen sie aktuelle gesellschaftliche Themen auf, schaffen Ohrwürmer und haben dabei jede Menge Power. Bei ihren Live-Shows bieten sie ihrem Publikum mit spacigen Outfits und leuchtenden Masken ein besonderes Erlebnis. Im Backstage-Podcast erzählen Laura und Flo von ihrer bewegten Bandgeschichte mit verschiedenen Namen und Mitgliedern, von ihrem Umgang mit Hate-Kommentaren und wie sie es schaffen, motiviert und humorvoll zu bleiben. Hallo Laura und Flo!
Hallo!
Hallo, hallo Leni!
Ja, sehr cool, dass ihr hier seid. Ihr habt mich ja angequatscht. Das freut mich immer besonders, wenn Menschen meinen Podcast finden und dann Lust haben, hier zu Gast zu sein. Und ihr bringt auch jede Menge mit, über das wir hier noch nie gesprochen haben. Deswegen bin ich schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
Wir freuen uns auch sehr.
Ihr müsst mir erstmal erklären, bis 2024 wart ihr The Enfys und jetzt seid ihr Enfys und jetzt seid ihr irgendwie wieder da und ohne The. Und könnt ihr ein bisschen was zur Geschichte der Band erzählen?
Na, selbstverständlich. Ganz einfach gesagt haben wir drei Bandnamen schon hinter uns. Wir haben nämlich 2019 schon mit einer ganz anderen Formation damals noch, auch komplett andere Besetzung außer mir, unter dem Namen The Rainbow Zombie Unicorns gestartet.
Nein, das ist ja geil. Entschuldigung. Was? Das ist ja super. Okay.
Ja, tatsächlich waren da die Reaktionen entweder so, wie du jetzt reagierst, oder die Leute haben gesagt, Alter, was ist das denn für ein Name? Den kann sich keine Sau merken. Kann man nicht ernst nehmen. Und deswegen war das so ein bisschen polarisierend. Und irgendwann haben wir uns gedacht, okay, das hat dann jetzt doch ein Ende, dieser Bandname. Und wir wechseln jetzt zu einem etwas einfacheren, prägnanteren. Deswegen haben wir uns in The Rainbow Zombie Unicorns zu The Enfys oder The Enfys umbenannt. Und das ist deswegen, weil Rainbow ja Regenbogen heißt und Enfys ist das walisische Wort für Regenbogen. Wir wollten also die Story etwas weiterspinnen, stehen ja auch für Offenheit, Vielfalt, Toleranz und so weiter. Deswegen ist der Regenbogen ganz cool. Und um jetzt das Rad zu der dritten Namensänderung nochmal weiter zu drehen, kam es dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt vor allem von englischen Songs auf deutsche Songs umswitchen, also englische Lyrics auf deutsche Lyrics. Und da hat natürlich das The irgendwie nicht so ganz ins Bild, ins Konzept gepasst. Deswegen dachten wir uns dann, okay, jetzt lassen wir einfach das The nochmal einfach weg. Dann ist es noch einprägsamer, noch entspannter für die Leute, sich zu merken. Und es ist eben ein Kunstwort sozusagen im deutschen Sprachgebrauch. Und es ist nicht mehr so schwer, das einfach zu buchstabieren, weil wenn du auf der Straße sagst The Enfys, denken sich auch die meisten, hä, was ist das denn? Wie buchstabiert man denn das? Und deswegen hat sich's dann angeboten, das The wegzulassen.
Okay, cool. Wow. Habt ihr ja schon einiges hinter euch, also auch mit verschiedenen Bandmitgliedern. Wie viele seid ihr jetzt aktuell?
Aktuell sind wir zu dritt.
Aber ihr beide seid so ein bisschen der Kern der Band oder die kreativen Köpfe der Band.
Also aktuell ja, ich bin aber auch erst seit 2023 dabei und davor von der übrigen Konstellation von früher ist quasi nur der Flo geblieben.
Genau, also wir haben ursprünglich mal gestartet mit 6 Leuten, sind dann irgendwann auf 5, 4 zurückgegangen und jetzt sind wir nur noch 3. Und was jetzt so aussieht, als hätte keiner mehr Bock auf uns.
So wollte ich das jetzt nicht fragen, aber ja.
Aber es wirkt vielleicht so. Ist eigentlich ganz im Gegenteil so. Es ist eigentlich bewusst so entschieden, weil man tatsächlich über die Jahre auch so gemerkt hat, dass natürlich je weniger Leute man in einer Band hat, es einfach leichter ist, alles zu koordinieren. Man hat weniger Stress mit Terminfindung, auch mit verschiedenen Meinungen und alles auf einen Nenner zu bringen. Und deswegen ist es eigentlich echt so entspannt und cool wie nie zuvor, jetzt in dieser Dreierkonstellation.
Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe gerade sehr viel genickt, weil das ist bei mir mit meinen Theaterstücken auch so, dass ich immer ein bisschen entspannter bin, wenn ich nur einen Kollegen habe, mit dem ich spiele und nicht ein ganzes Ensemble, was ich koordinieren muss. Ne?
Zu 100% agree. Ja. Genau so ist es.
Wollt ihr ein bisschen was zu euch selbst noch erzählen? Also was ist euer jeweiliger musikalischer Hintergrund? Was macht ihr in der Band?
Ich bin die Sängerin von der Band. Und wo komme ich her? Ja, also ursprünglich habe ich, ja, wie sage ich das? Soll ich so die ganze Background-Story erzählen?
Du
also
ausschweifen, was du magst. Oder? Wir haben Zeit. Ja, ja, mach wie du möchtest.
Okay, ja gut. Dann fange ich bei meiner Kindheit an. Und zwar habe ich damals angefangen, Klavier zu lernen. Und ich glaube, das war so das Erste, was mich so zur Musik geführt hat, sage ich jetzt mal. Dann irgendwann war ich im Kinderchor und solche Sachen, bin da dann auf Singen gekommen. Hab dann mit 15 angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen und parallel natürlich auch Klavierunterricht. Und mich hat es dann total interessiert, beides quasi zu kombinieren, und habe eigentlich dann eher angefangen, so Balladen am Klavier zu singen und mich halt quasi mit dem Klavier zu begleiten. Und ja, habe viel Popsongs gemacht, Balladen, bis ich vom Flo angeschrieben wurde auf Insta damals. Ja, und dann erstmals so ein bisschen in diese Rockrichtung gestartet bin, sag ich jetzt mal. Rock-Pop war es ja damals eher noch. Die Musikrichtung bzw. der Stil hat sich auch sehr verändert mit der Zeit.
Das heißt, diese Pop-Richtung, die ihr bis heute drin habt, kommt die so ein bisschen von dir?
Ja, würde ich schon sagen, ja. Mhm. Ja.
Und bei mir ist es so, ich bin schon immer in diversen Bands unterwegs, seitdem ich so 14, 15 Jahre alt bin. Also ich habe Gitarre gelernt in der dritten, vierten Klasse oder so und habe dann relativ schnell auch Leute gefunden, mit denen man halt so typische Schülerbands gegründet hatte. Dann aber auch weitergehend in so richtige heftige Metal-Bands damals, war auch in einer Death- oder in einer Black-Metal-Band beispielsweise. Dann hat sich das Ganze aber so ein bisschen über die Jahre während dem Studium und während der ersten Zeit im Arbeitsleben ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen, aber mir hat die Musik eigentlich immer gefehlt. Und dann war es so, dass 2018 oder 19, glaube ich, ich einen anderen Gitarristen zufällig über Facebook, damals noch in dem Musikerforum, aus der gleichen Stadt kennengelernt habe. Wir kannten uns vorher nicht und wir haben aber dann über dieses Musikerforum festgestellt, dass wir eins zu eins denselben Musikgeschmack und denselben Style von Gitarre spielen verinnerlicht haben und haben dann gesagt, ja okay, wir müssen eigentlich unbedingt eine neue Band gründen, weil wir einfach komplett auf einer Wellenlänge waren. Und so haben wir gesagt, okay, lass uns eine neue Band starten. Und so kam das ganze Bandprojekt dann eben damals ins Rollen, eben unter dem Namen The Rainbow zum Unicorns damals noch. Genau. Und ich komme aber, wie gesagt, wie jetzt auch schon etwas so durchgescheint ist wahrscheinlich, durchgeschienen ist, sorry.
ich weiß das auch nie so genau her, ja.
Genau, eher so aus dem Rock- und Metal-Bereich eben klassisch, weil ich durch meine ganze Erziehung, durch meine Eltern damals schon sehr, immer schon im Rock- und Metal-Bereich so aufgewachsen bin und natürlich dann meinen Gitarrenstyle und auch meinen persönlichen Musikgeschmack voll in dieser Schiene habe. Und so hat sich jetzt das ergeben, dass wir eben eine Band jetzt am Start haben, die diese beiden auf den ersten Blick konträren Musikrichtungen so ein bisschen vereint. Mhm. Aber wenn man es dann genauer nimmt, passt es dann doch ziemlich gut.
Ja, ihr nennt das Ganze dann Popcore, was ich auch ein cooles Wort finde dafür. Und auf eurer Webseite steht so schön als Motto drüber, das darf man nicht, ihr macht es trotzdem, so eine Art. Eckt ihr denn damit an? Also gibt es wirklich Leute, die sagen, das darf man nicht?
Oh ja. Oh ja,
also,
echt? Ja, also wenn man sich mal so die Kommentare teilweise unter unseren ganzen Posts bei Insta, TikTok und so weiter durchliest, dann muss man schon sagen, da polarisieren wir extrem. Also es ist leider, also was heißt leider? Kann man auch nicht nur negativ sehen. Aufmerksamkeit auf negative Art und Weise ist auch Aufmerksamkeit, von daher egal. Wir freuen uns
genau,
über jeden
negative Hate. Presse ist erstmal Presse, genau. Ja.
Wir freuen uns über jeden Hate-Kommentar, von daher passt das schon. Aber, aber es ist schon so, dass viele Hate-Kommentare definitiv am Start sind, weil halt gerade aus dem Metal-Bereich ist es schon so, dass da ganz viele Gatekeeper unterwegs sind, die halt sagen, das darf man nicht mischen, das ist zu poppig, das hat nichts mehr mit Metal zu tun, das ist nicht traditionell, das ist nicht klassisch. bla bla bla. Und also wirklich ganz, ganz viele, teilweise geht es auch unter die Gürtellinie. Aber wie gesagt, wir freuen uns so über jeden Hate-Kommentar, weil du kannst aus jedem Hate-Kommentar auch was Schönes machen. Du kannst das dann wieder reposten, du kannst witzig und charmant damit umgehen und antworten, was wir auch immer tun. Wir antworten so gut wie auf jeden Kommentar, weil wir einfach so für uns gesagt haben, wir nehmen das immer positiv und machen was daraus. Weil, wie gesagt, keine Aufmerksamkeit ist auf keinen Fall das, was wir haben wollen. Und negative Aufmerksamkeit ist immer auch gut. Wenn ich da kurz Tokyo Hotel zitieren darf, die damals gesagt haben, ein wesentlicher Erfolgsfaktor für sie, für ihre Karriere war, dass sie so unglaublich viele Hater hatten. Und da denke ich mir, ja, kann man doch mal schön als Idol in der Hinsicht nehmen und einfach auch das Ganze positiv sehen. Also um deine Frage zu beantworten, ja, wir bekommen sehr viel Gegenwind, aber es stört uns nicht im geringsten und wir machen nur das Positive daraus.
Ich bin verblüfft, dass ihr tatsächlich so viel aneckt oder dass es so viel Emotionen auslöst, weil Kunst ist doch schon immer was, wo es darum geht, Grenzen auszutesten, Dinge zu vermischen, die erstmal nicht zusammengehören und zu schauen, was Neues draus entsteht oder was Altes zu nehmen und was Neues draus zu machen. Das ist doch eigentlich gerade das Spannende, finde ich. Also interessant, dass es da Leute gibt, die sich da persönlich angegriffen fühlen, wenn man das macht.
Definitiv, sehen wir auch so. Es ist echt, es ist echt Wahnsinn. Ich schaue dann auch immer auf die Profile und auf die Seiten dieser Personen. Meistens ist es tatsächlich so, dass sie dann relativ anonym unterwegs sind. Man sieht keine Bilder von denen, keine Videos und so weiter. Also ich glaube, dass das auch einfach so dieses typische Gehate, was einfach auf den Social Media, seit den Social Media gibt, sehr omnipräsent ist, glaube ich einfach, ich glaube, dass sich die Leute einfach da, auch dass sie Spaß daran haben oder einfach, dass sie vielleicht nicht zufrieden sind mit anderen Dingen und da halt einfach dann ihrem Unmut freie Luft lassen.
Ja, zum Glück bekommt ihr ja auch sehr viel andere Rückmeldungen. Also man findet ja auch viele Herzchen und viel Begeisterung unter euren Posts. Wer ist denn so eure Zielgruppe, habe ich mich gefragt. Wer hört euch?
Ich würde sagen, eigentlich total bunt gemischt. Wobei, was meinst du, wo fängt so die Altersspanne an? Also ich glaube, so bei den ganz Jungen sind wir nicht so da. Vielleicht geht es so ab 30 los oder so, was meinst du?
Ah, das würde ich gar nicht sagen. Ich würde schon sagen, ein bisschen früher. Also wir haben schon auch relativ viele Leute, die regelmäßig zu Konzerten kommen oder die uns feiern oder uns regelmäßig schreiben, die schon deutlich jünger sind. Gerade auch, weil mir es so vorkommt und generell, glaube ich, ist es auch so ein kleiner Megatrend so, dass die größte Zeit des Deutschraps bei den Teenies so ein bisschen am Abflauen ist, meine ich zu erkennen. Das heißt, es hören nicht mehr alle Teenies jetzt nur noch Deutschrap und Deutschpop und so weiter, wie es noch vor 5 bis 10 Jahren der Fall war. Ich glaube, dass Rock und auch Metal wieder so ein bisschen ein Revival feiert. Und das merke ich definitiv schon auch an den Leuten, die mit uns interagieren auf Social Media, würde ich schon sagen. Das heißt, von den Altersgruppen, glaube ich, ist es relativ bunt gemischt und tatsächlich auch von den Musikrichtungsbereichen, sage ich jetzt mal. Also es hören uns definitiv viele Leute aus dem klassischen Metal-Bereich, es hören uns aber auch definitiv Leute, die jetzt eher ansonsten Pop hören. Von daher würde ich sagen, das ist relativ bunt gemischt, tatsächlich.
Ja, zumal ihr ja auch mit euren Texten aktuelle Themen aufgreift und aktuelle Stimmungen in der Gesellschaft. Ihr habt ja auch einen Antikriegssong dabei mit dem Song Uns lieben. Also ich glaube, auch das ist was ja viele Menschen ansprechen kann. Erstmal unabhängig, ob sie jetzt dieses Musikgenre normalerweise hören oder nicht.
Ja, das stimmt. Also wir versuchen schon auch mit den Texten, die so zu schreiben, sage ich jetzt mal, dass man sich gut damit identifizieren kann und dass auch junge Menschen, weil wir schon die auch erreichen wollen, sich damit ja identifizieren oder sich gesehen fühlen, gehört fühlen und sich denken, ja, da erkennen sie sich irgendwie ein Stück wieder oder die Meinung teilen sie auch oder...
Vor allem versuchen wir mit unseren Texten auch immer ein bisschen Abwechslung reinzubekommen. Also wir machen jetzt nicht nur so ernste Texte, wie jetzt für uns lieben, oder auch Trennungsschmerztexte, da haben wir auch ein, zwei Songs. Der kommende wird jetzt tatsächlich auch wieder ein Trennungsschmerz-Song. Ist zwar das älteste Thema, was es im Musikbereich gibt, aber es ist auch immer wieder relevant. Und
immer aktuell, ne? Genau.
Genau, und es gibt immer Leute, die gerade aktuell damit relaten können. Von daher passt das. Aber nee, wir machen schon auch mal etwas ironischer, etwas sarkastischere oder lustigere Texte. Zum Beispiel der Song Namaste, da wollen wir ja so ein bisschen den aktuellen Zeitgeist satirisch rüberbringen, und zwar diese Mischung aus diesem super healthy Lifestyle, den ja viele verfolgen, mit Sport, mit Matcha Latte, mit du weißt schon, Yoga und so weiter.
Achtsamkeit,
genau, die Klassiker halt, und dann aber der Gegensatz dazu, dass halt die Leute dann trotzdem abends feiern gehen und sich übertrieben gesagt eine Flasche Wodka dann hinter die Binde kippen. Und das passiert halt oft bei den ein und denselben Leuten. Und das ist halt, aber also da sind wir Teil davon. Wir sind schon, also ich will uns da nicht ausschließen. Das ist halt so der aktuelle Zeitgeist, dass man auf der einen Seite super healthy ist, aber dann abends oder am Wochenende trotzdem auch mal die Sau rauslassen möchte, was ja auch absolut legitim ist. Aber mit diesem Song machen wir uns halt genau über diese, ich sag jetzt mal, beiden Ecken da ein bisschen lustig und nehmen das halt so ein bisschen auf die Schippe. Also nicht jeder Text von uns ist super, super ernst und immer nur seriös zu nehmen, sondern wie gesagt, wir haben da auch den Anspruch, dass wir immer wieder mal ein paar lustige und ironische Töne in unsere Texte verpacken.
Wie entsteht denn so ein Song bei euch? Wie schreibt ihr den?
Also bei uns ist so, dass zuerst eigentlich immer das Instrumental da ist, dass der Flo meistens wenn er irgendwie an der Gitarre ein cooles Riff hat oder so, weil er meint, dass da was Geiles draus entstehen könnte, dann geht er ins Studio und baut da quasi den Song und schickt ihn mir dann quasi rüber, wenn er fertig ist. Und dann arbeiten wir entweder gemeinsam oder getrennt an dem Text dafür. Dann überlegen wir, okay, was bringt der Song für eine Stimmung rüber, was könnten für Themen ganz gut passen, und dann ein bisschen Brainstorming. Also da machen wir es meistens so, dass ich mir ein paar Gedanken mache und er sich ein paar Gedanken macht, und dann setzt man sich zusammen und überlegt, okay, dann stellt es quasi fertig gemeinsam. Also viel Teamwork schon.
Hätte ich jetzt tatsächlich gar nicht gedacht, dass zuerst die Musik da ist, weil der Text halt sehr prägnant ist, ne? Dadurch, dass er auch auf Deutsch ist, springt er einem ja doch sehr entgegen. Und dann dachte ich, vielleicht habt ihr erst eine Message, über die ihr gerne einen Song schreiben möchtet.
Tatsächlich nicht, nee. Ich glaube, es war bis jetzt immer so, oder? Bei jedem Song, dass erst das Instrumental stand und dann...
Ja, tatsächlich. Es ist wirklich so, wie die Laura gerade schon gesagt hat, es ist meistens so, dass es, nicht meistens, sondern tatsächlich immer, dass der Song sozusagen komplett instrumental fertig ist. Wenn man sich den dann anhört, meistens ist, also ich bin ja da schon länger dran, aber für die Laura ist es dann quasi so das erste Mal, wo sie den komplett fertig hört. Und dann vermittelt der unmittelbar eine Art von Gefühl oder Emotion, die direkt meistens irgendwelche Assoziationen mit sich bringt. Also jetzt zum Beispiel, wenn es, keine Ahnung, etwas düsterere Melodien oder Riffs sind, dann denkt man jetzt zum Beispiel weniger an so einen ironischen Text, wie ich jetzt gerade vorher gesagt habe. Dann denkt man eher an einen seriösen, ernsten Text. Wir haben schon ein paar Themen so in der Schublade, wo wir sagen, über das Thema XY würden wir gerne mal einen Song schreiben. Und dann überlegen wir uns entsprechend, was passt jetzt thematisch und vor allem vom Gefühl her zu diesem Song. Also passt jetzt zum Beispiel eher was Lustigeres oder eher was Ernsteres? Und welche Themen haben wir da gerade so in der Schublade und was nehmen wir da jetzt und greifen wir dafür auf?
Und die Songs, die haltet ihr ja auch bewusst so ein bisschen einfach, ne? Also ihr verkünstelt euch da nicht, sondern versucht auch, ja, Ohrwürmer zu schaffen, die man dann auch mitgrölen kann.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Part, wo wir auch beim Songwriting oder Textwriting, sage ich jetzt mal, drauf achten, dass der Refrain so einprägsam wie möglich ist, dass eben, weil wir halt auch immer denken, okay, wie ist es live dann, wenn wir den spielen, weil wir ja schon auch viel unterwegs sind und live spielen. Und deswegen schauen wir immer drauf, dass der Refrain quasi so eingängig wie möglich ist von den Melodien her und auch vom Text einfach ist, dass die Leute den halt quasi schnell im Ohr haben und dann auch mitsingen können, genau.
Ja, das ist cool, ihr habt quasi schon euer Publikum beim Schreiben im Kopf, ne? Also wie ankommt und wie sich's anfühlen wird und so, und dass das später nicht einfach nur was ist, was ihr hinstellt und dann sagt, so Kunst, sondern dass das ja was ist, was dann mit einem Publikum funktionieren soll.
Genau, ja. Das ist uns schon immer sehr wichtig.
Genau, also wir haben von Anfang an sozusagen für uns festgemacht, dass wir jetzt keine extrem komplexen und komplizierten Songs oder Melodien und Strukturen bauen wollen. Also wir haben jetzt da nicht diesen virtuosen künstlerischen Anspruch an die Musik und an die Texte, sondern wir wollen halt einfach Musik schreiben, die die Leute direkt anspricht und live-tauglich ist. Und ich glaube, da sind wir eigentlich ganz gut dabei mit der Herangehensweise. Genau.
Vorhin hast du, Laura, kurz gesagt, dann geht der Flo ins Studio. Hast du ein eigenes Studio?
Schön wär's. Nee, habe ich nicht. Nee. Wir machen dann schon nochmal einen separaten Termin im selben Studio aus. Also ich fahre dann in das Studio. Das ist bloß sehr weit entfernt von mir, deswegen kann ich da nicht so oft hinfahren. Aber wenn wir dann quasi die Vocals, die nehmen wir extra auf und da fahre ich dann schon auch ins Studio. Also es ist schon dasselbe.
Also damit du es dir vorstellen kannst, wir haben ein Studio, wo wir immer aufnehmen, genau, mit unserem Produzenten zusammen. Und wenn ich jetzt eine Songidee habe, dann fahre ich sozusagen ins Studio mit unserem Produzenten und dann nehmen wir da den Song auf, bis quasi das Instrumental steht. Und wenn das Instrumental dann steht, dann schicken wir das der Laura und auch unserem Drummer natürlich. Und
den haben
wir uns ja völlig außen vor gelassen, aber ist egal. genau, und dann geht es quasi ans Text- und Melodie-Writing für die Vocals. Und dann wird ein extra Termin immer ausgemacht und dann werden da im Studio dann die Vocals eben aufgenommen. So kann man sich das ungefähr vorstellen bei uns.
Habt ihr noch mehr so Leute im Hintergrund, so eine Art Management oder irgendwie ein Team? Ich meine, ihr habt ja auch ziemlich krasse Musikvideos und Fotos und sowas und habt ja auch viele Auftritte. Macht jemand für euch Akquise oder macht ihr das alles selber?
Tatsächlich eigentlich alles do it yourself. Also mach eigentlich zu 90% alles ich. So das Organisatorische und auch die Fotos und teilweise Videos und ja, also das ist alles do-it-yourself, fast alles. Also wie gesagt, unseren Produzenten haben wir natürlich, weil Audio-Engineering kann ich leider nicht. Außer ihm fällt mir jetzt aber eigentlich keiner ein, der extrem viel für die Band macht. Nee, tatsächlich machen wir so gut wie fast alles selber.
Aber das ist viel Arbeit, oder?
Das ist wie ein Nebenjob.
Ja, genau. Also du machst aber nicht hauptberuflich.
Nee, dafür kommt leider noch zu wenig Geld bei rum.
Ja. Das ist das alte Problem, genau. Thema Live-Auftritte, weil die sind ja auch nicht einfach nur, ihr geht da ja mal hin und macht da so einen Live-Auftritt, sondern ihr habt da ja enorm viel Zeug dabei und seht auch noch geil aus, ne? Also ihr habt voll die coolen Outfits, ihr habt dann leuchtende Dinge und Lichtfontänen, das Wort habe ich gerade irgendwo gefunden. Also das ist ja auch ein richtiger Aufwand, ne, wenn ihr auftretet. Nicht immer, aber manchmal habt ihr auch akustische Auftritte, aber das ist ja auch was, wo Arbeit dahinter steckt, nehme ich an.
Ja, das stimmt. Also das ist uns aber auch so ein wichtiger Part, sage ich jetzt mal, weil das mit zu unserer Show gehört, mit zu unserem Image, weil wir schon auch versuchen, immer einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen, sage ich jetzt mal. Und ja, da bietet sich so eine Lichtshow sehr gut an und kommt auch immer sehr gut an bei den Leuten, muss ich sagen. Also, und ich meine, es glaube ich bei jedem Konzert, so wenn auch wir auf ein Konzert gehen, dass man sieht ja die Leute, die da oben stehen. Und ich glaube, das macht schon sehr viel aus, wie die Leute aussehen, wie sie auftreten und was da oben so passiert eben auf der Bühne. Das Gesamtpaket, sage ich jetzt mal, das bleibt hängen oder das macht es dann aus. Und deswegen schauen wir das für Auge und Ohr, was dabei ist.
Ich hatte auf Insta so ein lustiges Reel gesehen, wo ihr einen Equipment-Test, glaube ich, macht auf irgendeiner schönen Terrasse und da steht dann alles voll mit Zeug.
Das ist tatsächlich noch gar nicht so lange her. Das war
vor 4 Tagen.
Vor 4 Tagen, ja, am Sonntag, genau.
Was habt ihr da gemacht?
Wir wollten einmal unser ganzes Equipment quasi aufbauen, weil wir haben eine Show, die läuft quasi automatisch einmal durch. Also
das Ganze ist programmiert sozusagen.
Genau, danke. Das war das.
Die ganze Licht- und Effektshow, genau. Das ist quasi programmiert. Aber Laura spricht gerne weiter.
Genau, ja, programmiert. Und wir haben noch ein paar Geräte quasi oder Effekte, die wir jetzt noch nicht in der Show integriert haben. Und unser Plan war, das mit zu integrieren und zu testen, jetzt auch, weil wir viele Open-Air-Gigs haben oder anstehen. Genau, um quasi die Show noch ein bisschen spektakulärer zu machen. Und unser Ziel war quasi einmal alles zu testen, wie das dann so zusammenwirkt und
Ja.
Und schon auch den Auf- und den Abbau quasi zu proben,
ja,
weil im Prinzip man muss das wirklich proben, weil man gerade auf Open Airs, auf Festivals ja meistens jetzt nicht 5 Stunden Zeit hat, auf- und abzubauen. Deswegen muss man dieses ganze Zeug so schnell wie möglich auf- und abbauen. Das muss man wirklich proben. Also wenn man das nicht probt vorher, dann kommst du da in Teufelsküche auf größeren Bühnen, weil die Leute sagen, ja, sorry, aber ihr fangt jetzt in 5 Minuten an und wenn ihr euer Zeug nicht aufgebaut habt, dann ist das euer Problem und nicht unseres. Deswegen muss man das wirklich proben und schauen, dass die Handgriffe da passen und dass man da wirklich keine Minuten verliert sozusagen. Deswegen war das ist eigentlich schon krass. Wichtig.
Ja, und dann dauert ja aber auch so ein Soundcheck ja dann auch nochmal, ne? Also dafür muss man dann, glaube ich, also muss man ja dann auch noch Zeit einplanen.
Korrekt, korrekt. Ja. Deswegen, da ist wirklich jede Minute Gold wert.
Ja, und so ein Live-Auftritt von euch, ist das dann quasi so eine fette Party oder wie kann man sich das vorstellen? Singen dann alle mit?
Im besten Fall, ja. Also teils, teils. Wir haben ja auch ein paar ernstere Songs, wie du ja schon festgestellt hast.
Ja.
Aber ich glaube, so gegen Mitte, Ende hin ist eigentlich schon immer sehr gute Stimmung, würde ich sagen. Und wir versuchen schon auch Partystimmung zu transportieren. Wir haben ja auch ein, zwei Songs, die das Thema Party machen und feiern thematisieren. Deswegen ist schon immer Energie dabei und Party, Partystimmung.
Wir bauen so eine Show natürlich dramaturgisch genau. So auf, dass es mit Verlauf der Show immer mehr an Action und an Mitmach und
Energie gewinnt,
genau. Sodass das dann automatisch eigentlich immer so wird, dass die Leute dann immer mehr ihr Tanzbein schwingen.
Und mitsingen.
Genau.
Wie läuft denn so die Akquise? Weil ich kann mich erinnern, dass das hier häufig Thema ist bei mir im Podcast, dass es nicht ganz leicht ist, an Veranstalter ranzukommen, wenn man eigene Musik spielt. Da ist dann schon mal so die Hürde, dass die Veranstalter sich damit auseinandersetzen müssen, weil sie nicht sofort wissen, was es ist. Und bei euch ist es ja noch krasser, dass die Leute sich vielleicht vorher gar nicht vorstellen können, was ihr da eigentlich macht. Also ist es schwierig für euch, an Gigs zu kommen?
Teils, teils. Ich glaube, dass genau durch die Art und Weise, wie wir Musik machen und wie wir uns präsentieren, wir auf jeden Fall von Anfang an schon mal herausstechen. Also wir sind jetzt nicht die typische Metal-Band, wir sind aber auch nicht die typische Pop-Band, wodurch wir von Anfang an, glaube ich, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit erregen im Booking. Ich schreibe das natürlich dann auch entsprechend so in unsere Bewerbungen rein. Aktuell ist, glaube ich, mein Aufhänger. Unsere Sängerin hört Taylor Swift, unser Gitarrist hört Slipknot und die Mischung, die da rauskommt, könnt ihr jetzt buchen. Und das ist halt was, wo sich Booker wahrscheinlich denken, das hört sich irgendwie interessant an.
Ja, klar, ja.
Dadurch, glaube ich, haben wir da einen minimalen Vorteil gegenüber den herkömmlichen Bands, nenne ich es jetzt mal vielleicht, oder Acts. Dann sind wir ja zudem auch noch relativ stark vertreten, was Social Media und so weiter betrifft. Also wir posten ja jeden Tag und machen da jeden Tag sehr große Action, nenne ich es jetzt wieder mal, auf in Social Media. TikTok funktioniert leider noch nicht so ganz, da sind unsere Zahlen noch nicht so toll, aber Insta läuft eigentlich gefühlt von Woche zu Woche besser. Von daher, glaube ich, spielt uns das schon auch so ein bisschen in die Karten. Und wenn die Booker natürlich sehen, dass da was passiert bei uns, dann ist das immer vorteilhaft.
Ja, das ist so wichtig geworden, ne? Social
genau.
Media. Also, dass ihr quasi euer Publikum auch mitbringt und sowas.
Absolut. Ja. Ich bekomme oft Fragen von anderen Bands und Artists, so von wegen, ja, wie macht denn ihr das? Wie kommt ihr an so viele Gigs und so weiter? Was ist euer Geheimrezept? Und ich sag dann halt immer, ja, Leute, ihr müsst einfach mehr posten, weil wenn ich dann sehe, dass andere halt dann, keine Ahnung, seit 3 Monaten keinen Post mehr gemacht haben, dann muss ich sagen, sorry, aber da seid ihr dann ein bisschen selber schuld, weil wenn du von nichts kommt halt nichts, das ist einfach so. Und wenn du nicht vertreten bist in den Social Media, dann hast du halt auch schlechte Spotify-Zahlen, dann hast du halt alle Zahlen nicht so gut. Und letzten Endes ist es ja ganz einfach. Ein Booker will ja immer eine Band haben, wo die Zahlen passen. Das ist leider Gottes ist es so. Also ich würde es mir auch anders wünschen, dass die mehr auf Qualität der Musik oder auf einfach spannende Bands achten. Aber letzten Endes will ein Booker ja die Veranstaltungsräume einfach voll bekommen, weil es den Leuten natürlich auch um Geld geht, muss man halt einfach leider so sagen. Je mehr eine Band halt an Zahlen vorweisen kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass man gebucht wird. Das ist leider so heutzutage.
Ja, es ist halt unglaublich anstrengend, sich jeden Tag irgendwas aus den Fingern zu saugen, was man jetzt wieder posten und erzählen könnte, ne? Weil ja auch nicht jeden Tag was passiert. Und da so kreativ zu bleiben und auch motiviert zu bleiben und dann noch gegen den blöden Algorithmus zu kämpfen, also das ist schon cool, dass ihr sagt, das ist für euch irgendwie alles spaßig, cool und lustig und so weiter. Und aber ich kann auch verstehen, dass das einfach sehr auslaugend ist.
Ja, da sagst du auf jeden Fall was Richtiges. Deswegen versuchen wir oft auch schon ein bisschen vorzuproduzieren, sage ich jetzt mal, dass wenn wir mal zusammen sind oder wenn wir auf Gigs fahren oder so, dass wir da ein bisschen Material zusammenbekommen, weil eben nicht jeden Tag wir erstens zusammen sind oder irgendwas Spannendes passiert, um einfach in der Schublade, sage ich jetzt mal, ein bisschen Material auch zu haben oder zu sammeln, dass man mal für solche Tage was hat, was man dann auch posten ja. kann, weil sonst, ja, ich meine, wir haben beide ein normales Berufsleben noch. Natürlich passiert da nicht jeden Tag irgendwas Spannendes, Aufregendes, so.
Auch der Drummer, genau. By the way. Wir auch wollen ihn nicht Drummer, wieder.
Ja. Entschuldigung. Daniel heißt er, der Gute. Ist ja noch gar nicht im Arbeitsleben. Also
ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich der Einzige, der gerade Zeit hat. Der macht ja. nämlich oder hat gerade sein Abi gemacht und chillt jetzt erstmal seine Base, wie er immer so schön sagt, bevor er dann mit Studieren jetzt anfängt. Das heißt, der hat eigentlich am meisten Zeit und könnte eigentlich Content ohne Ende drehen jetzt, muss ich ihm mal sagen.
Könnte,
ja. Ich wollte gerade sagen, ja, dann heuer den mal an, genau. Ist das euer Nesthäkchen?
Ganz ja. genau so ist es, ja. ja, richtig.
Cool. Liegt denn euer Fokus jetzt auf Konzerten und Live-Auftritten oder wollt ihr auch mehr noch produzieren? Wollt ihr mal ein Album rausbringen oder ist euch das dann zu viel? Das ist ja sehr Massenware geworden, ne, diese Spotify-Geschichte.
Im Prinzip ist es bei uns so, wir machen schon immer dieses Parallelfahren von volle Konzentration auf Shows, Live-Shows. Aber parallel dazu auch eben immer fortwährende Produktion von neuen Songs. Album ist tatsächlich so eine Sache, die ich immer zwiespaltig sehe, weil es hat Vor-, aber auch Nachteile. Die Vorteile sind, gerade im Metal-Bereich tatsächlich, sind die Leute noch sehr albumverwöhnt und warten immer darauf, dass so eine Band dann irgendwann mal ein Album rausbringt, weil die irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, in keinem anderen Genre ist es so krass, dass Alben nach wie vor so eine Wichtigkeit haben wie im Metal-Bereich. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass heutzutage man eigentlich kein Album mehr so einfach mal rausknallt, weil man eher die sogenannte Waterfall-Release-Strategie verfolgt.
Das hat einen Namen? Okay, ja.
Weißt du, was es ist?
Ich kann es mir gerade vorstellen, weil ich damit schon mal mit irgendjemandem gesprochen hatte, dass man keine ganzen Alben mehr raushauen sollte, sondern so nach und nach die Songs. Meinst du das damit?
Ganz genau so ist es. Also man bringt jetzt zum Beispiel, diese Woche bringe ich jetzt einen Song raus, der Song A. Dann nach 6 bis 8 Wochen bringe ich den Song B raus, stelle aber den Song A direkt dahinter. Das heißt, sozusagen, wenn die Leute den Song B in 6 Wochen anhören, dann wird direkt im Anschluss Song A wieder abgespielt. Das heißt, man leitet die Leute dazu, dass sie länger auf der eigenen Spotify-Seite bleiben und dass sie einfach die Songs dann wieder durchhören. Und 6 bis 8 Wochen später ist das Ganze dann mit Song C, B und A und so weiter und so fort. Und das Ganze kann man dann natürlich schon irgendwann in dem Album gipfeln. Aber man schießt einfach heute nicht mehr mit ganzen Alben direkt auf den Markt, weil man sonst diese Wellen sozusagen nicht hat. Man haut dann 10 Songs auf einen Schlag raus und hat dann das restliche Jahr überhaupt nichts mehr. Und das ist natürlich für den Spotify-Algorithmus oder eigentlich generell für alle Social-Media-Algorithmen nicht gut, weil man eigentlich kontinuierlich was releasen sollte, um eben immer neuen Content und was Neues zu haben. Und das ist die sogenannte Waterfall-Strategie.
Und woher wisst ihr sowas? Gibt es ein Handbuch?
Genau, da gibt es so ein Handbuch und das habe ich gelesen. Ja.
Gut, Link in den Shownotes.
Nein, Spaß. Da habe ich tatsächlich diverse, oder nicht nur ich, sondern wir als Band, diverse Seminare, Workshops, auch schon mal Coachings mit Leuten aus der Musikindustrie gemacht, die sich tatsächlich auskennen damit. Und das hat uns schon so einiges an Know-how gebracht. Ich glaube, deswegen sind wir auch so aufgestellt, wie wir es jetzt sind. Das hat uns schon in ganz, ganz vielen Bereichen viel, viel an Input und Wert gebracht.
Auf eurer Webseite steht, dass euer neuer Song Alles leer am 12.06. rauskommt. Der dürfte jetzt schon draußen sein, wenn diese Podcast-Folge online ist. Und da steht ganz klein drunter, gefördert von der Popkultur Schwaben. Da hatte mich interessiert, was ist denn das für eine Förderung?
Das ist eine Musikförderung von dem Bezirk Schwaben. die man beantragen kann. Und ich sage jetzt mal so, Künstler, die sie für gut befinden und wo sie sehen, dass da Potenzial da ist, die werden mit einer kleinen finanziellen Spritze gefördert. Denen wird ermöglicht, weiter und besser Fuß zu fassen in der Musiklandschaft. Mhm. Und das ist im Prinzip dieses Förderprogramm.
Habt ihr öfter mit so Förderungen oder so zu tun oder Unterstützungen?
Öfter jetzt nicht, würde ich sagen. Also diese Förderung da in der Musikförderung Schwaben kann man tatsächlich jährlich beantragen. Das machen wir natürlich auch. Die anderen Förderprogramme, es gibt es ja auch noch von, ich glaube, Musikverband Bayern und diversen anderen, haben wir es noch nicht gemacht, weil man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist auch immer ein extremer Aufwand, sich da zu bewerben. Gerade bei den größeren, da muss man im Prinzip eine halbe Bachelorarbeit schreiben, um da wirklich genommen zu werden. Und das ist schon Aufwand, der sich nur lohnt, wenn man wirklich reelle Chancen hat, dass man da an Geld kommt. Ansonsten macht man das in der Regel nicht. Also ich kenne viele befreundete Acts, die sich da schon beworben haben und dann halt nicht genommen wurden und die halt dann sagen, boah, so viel Aufwand, tagelanges Schreiben von Bewerbungstexten und Zusammenschreiben, warum man was braucht. Man muss da auch wirklich schon fast wie einen Businessplan dann einreichen, also wofür man das Geld jetzt genau benutzt, was da genau man in der Zukunft plant und so weiter. Also wie gesagt, das ist echt so eine halbe Bachelor- oder Businessplanung. Und da muss ich sagen, das, glaube ich, machen nur Bands, die halt wirklich richtig krass schon durch die Decke gegangen sind, um das dann auch noch mitzunehmen. By the way, auch Bands, die schon wirklich unter einem Vertrag sind bei Labels, gerade die haben da eigentlich die meisten Chancen, weil die Labels heutzutage auch sagen, ihr bekommt von uns nur ein kleines Maß an Geld und den Rest holen wir uns über solche Förderprogramme. Also ich kenne wirklich Beispiele von Bands, die unter Vertrag sind bei Labels, aber die von den Labels quasi, ja, gezwungen will ich jetzt nicht sagen, aber dazu getrieben werden, dass die unbedingt sich das Hauptgeld erstmal durch so Förderprogramme holen. Und dann ist es halt auch so, dass, glaube ich, die entsprechenden Stellen, wo die Fördergelder vergeben werden, dann natürlich auch bevorzugt Bands mit Labels nehmen, weil die halt sehen, okay, da hängt jetzt schon ein Label dran, da ist natürlich das Potenzial dann nochmal höher. Also es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, da reinzukommen, gerade für die wirklich Newcomer-Bands, die da noch nicht drin sind.
Da bräuchte es irgendwie was Eigenes, ne? Also was dann speziell eben für Newcomer ist.
Genau. Also es kann schon sein, dass auch mal Bands ohne Label genommen werden, aber wenn du halt ein Label an der Hand hast, bist du halt definitiv bevorzugt. Das ist wirklich so.
Ja, und es ist ja schön, wenn man sich schon den Arsch voll Arbeit macht, ne, für so einen Förderantrag, dass das dann eben auch genehmigt wird, ja. Habt ihr denn viel Kontakt so zu anderen Bands? Also dass ihr euch da irgendwie viel austauscht, hey, wie machst du das und so?
Also unser Produzent, der ist auch in einer eigenen Band und mit dem stehen wir ja in engem Austausch und bei denen läuft es gerade auch ziemlich gut. Waves Like Walls heißt die Band und mit dem tauschen wir uns viel aus und sonst, wir sind ja auch echt viel unterwegs und fahren zu Gigs und spielen viele Gigs und da spielen wir natürlich auch mal mit anderen Bands und sind da auch eigentlich immer im Austausch mit denen und natürlich redet man dann über solche Sachen und ja, fragt mal bei denen nach, okay, was machen die so, wie läuft's da so? Und dann wird bei uns nachgefragt, was wir so machen. Und ja, da entsteht schon viel Austausch. Auch über Social Media sind wir auch im Kontakt mit einigen anderen Bands und versuchen da auch so Connections zu erstellen, um quasi auch rumzukommen in Deutschland und mal woanders zu spielen. Ist immer ganz cool, wenn man da vielleicht eine Band kennt und dann macht man so einen Austausch-Gig. Die einen kommen mal zu uns und wir spielen und wir fahren zu denen. Und ja, genau, wir versuchen uns dann Netzwerk aufzubauen oder beziehungsweise einfach Connections zu haben, um auch rumzukommen, sage ich jetzt mal.
Und zudem machen wir dann auch immer wieder mal Features mit anderen Bands oder Artists für unsere Songs sozusagen. Das heißt, dass wir sagen, ein kleiner Part kommt jetzt von dem Sänger von einer anderen Band mit auf unseren Song drauf oder auch mal mehr, je nachdem, wie es halt passt. So hat halt auch jeder eine Win-Win-Situation, weil man natürlich die Reichweiten von den jeweiligen anderen mitnimmt und das eigentlich nur gut ist, wenn man sich da ein bisschen vernetzt. Also wir sind absolut keine Einzelkämpfer und schauen nur auf uns, sondern wir sind so gegenseitige Unterstützung und Support, wo man nur kann, weil dann profitieren alle davon. Wir würden immer nur eigentlich gemeinsam nach vorne gehen und nicht irgendwie hier einzeln versuchen, andere auszustechen. Das ist nicht unser Gedanke, sondern wir schauen, dass alles solidarisch und cool abläuft.
Ja, schön. Ich setze auf jeden Fall mal eure Webseite in die Shownotes von diesem Podcast, weil da sind auch alle weiterführenden Links und eure Termine zu finden, wann ihr wo auftretet. Und ihr habt sogar Merch.
Genau. Ja, ja, der ist sogar sehr, sehr cool.
Habt ihr den selber irgendwie entworfen? Also es gibt halt so T-Shirts, ne, mit eurem Logo und
Ja, auch das ist wieder do it yourself. Auch das haben wir wieder selber gemacht. Also selber entworfen, nicht selber gedruckt.
Wollt ihr noch irgendwas erzählen? Haben wir irgendwas nicht erzählt? Wollt ihr noch auf irgendwas hinweisen, für irgendwas Werbung machen, jemanden grüßen?
Unseren Drummer können wir mal an der Stelle grüßen. Den haben wir noch gar nicht offiziell erwähnt.
Hey Danny Boy, ich hoffe, hey, du hörst Danny zu und feierst alles, was wir hier so sagen. Auf entspannt. Nee, und ansonsten, du hast ja vorher schon gesagt, am 12. Juni kommt unser neuer Song. Ach stopp, der ist ja schon rausgekommen. Genau, also wir spielen jetzt ziemlich coole Festivals dann im Sommer. Das Burning Lake Festival, aber das wird wahrscheinlich auch schon vorbei sein, wenn der Podcast rauskommt. Dann mache ich einfach noch ein bisschen Werbung für die anderen Festivals, die wir noch so spielen. Auf dem Wisdom Tooth Festival zum Beispiel spielen wir. Dann sind wir auf dem Garnix Festival in München, das ist von der TU aus auch richtig cool. Dann spielen wir auch im Backstage, das ist ein richtig cooler und einer der, ja, sag jetzt mal, wertvollsten und besten Gigs für uns bisher. Das freut uns sehr, dass wir da eingeladen wurden von der Band Jean-Luc. Da spielen wir im Herbst, im September im Backstage eben und würden uns freuen, wenn viele Leute kommen und uns eine Chance geben, ihnen zu zeigen, dass Metal sehr wohl mit Pop gut harmonieren kann.
Dann würde ich jetzt noch meine letzte Frage stellen. Es gibt nämlich immer eine letzte Frage am Ende meiner Gespräche. Seid ihr ready?
Na, sowas von.
Ja.
Was wünscht ihr euch?
Ich gebe Laura den vor.
Was wünschen wir uns? Wir wünschen uns zu wachsen, stetig zu wachsen, die Leute mit unserer Musik begeistern zu können und dass sie zahlreich auf unsere Konzerte kommen.
Dass die Festivals und die Gigs besser und qualitativ hochwertiger werden, dass unsere Zahlen steigen und dass wir einfach noch mehr Spaß oder genau den gleichen Spaß auch in 5 Jahren noch haben werden und genauso mit Herzblut dabei sein werden und ja, einfach das genauso bleibt und so spaßig und so freudig bleibt, wie es aktuell ist, weil dann machen wir alles richtig und dann, glaube ich, kommt alles andere, was wir gerade gesagt haben, von alleine.
Wow, das war aber schön zusammengefasst. Ja, nee, eure Energie kommt hier definitiv rüber und euer Regenbogen. Also das ist wirklich sehr, sehr schön, dass ihr so viel Spaß an dem Ganzen habt, ne? Weil es ist nicht immer alles leicht und auch für euch ist nicht immer alles leicht, das kann ich mir auch vorstellen, aber dass ihr versucht, immer aus allem irgendwie was Positives rauszuziehen und es auf die Menschen letztlich ankommt und auf die, die euch hören und mit denen ihr eine gute Zeit verbringen könnt, das ist total schön. Das ist ja eigentlich das, was Kunst soll, meiner Meinung nach. Deswegen vielen Dank, dass ihr hier wart.
Vielen lieben Dank. Danke, dass wir hier sein durften. Hat uns sehr, sehr gefreut und wir wünschen allen noch einen schönen Abend.
Oder einen schönen Tag oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findet ihr den Link zur Webseite von Enfys, sowie alle Links zum Backstage-Podcast. Hinterlasst gerne euer Feedback oder empfehlt diesen Podcast weiter. Im Moment bekomme ich wieder ganz viele Anfragen von KünstlerInnen. Das ist total cool. Wenn du auch mal zu Gast bei mir im Podcast sein möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Entweder über Instagram, Mastodon oder per Mail an backstagepodcast@gmx.de. Allerdings bitte ich dann um ein wenig Geduld, was den Aufnahmetermin angeht, weil, wie gesagt, viele Anfragen zurzeit, die ich erstmal abarbeiten möchte. Also bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf, hört Musik, schaut Filme, geht ins Theater, lest Bücher, hört Podcasts, spielt Videospiele und habt eine gute Zeit. Tschüss!